I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ich glaube, das kann man sogar verstehen, ohne dass man Englisch in der Schule hatte. Sehr viel an neuem Vokabular ist da gar nicht. Es ist ein schönes Lied, das uns verdeutlicht, worum es heute in der Predigt geht. Ich habe diese Predigt betitelt mit Ein zweifach Blinder wird zweifach sehend. Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Man könnte sagen, Blinde sehen und Sehende werden blind. Das ist eine der Paradoxe, die wir in der Bibel sehen. Und wir haben auch schon den Text gehört. Vielen Dank an Daniel. Ich hatte darum gebeten, damit wir einfach den gesamten Abschnitt mal einfach vor Augen haben, wenn wir über diesen Text nachdenken. Und er hat mich irgendwie bewegt, wieder aufs Neue. Ich habe diese Geschichte schon oft gelesen und irgendwie hat mich das doch gepackt, die Auseinandersetzung mit dieser Begebenheit. Wir können aus dem Kontext sehen, dass in Johannes 8 wir die Zeugnisse der Worte des Herrn sehen. Also wir haben dort ein Zeugnis der Worte in Kapitel 8. Dort hat er zu der Welt geredet von den Dingen, die er von dem Vater gehört hat. Hier in Kapitel 9 geht es um das Zeugnis der Werke. Erst waren es die Worte, jetzt sind es die Werke. So wie er vorher die Worte des Vaters gesprochen hat, so sagt er jetzt in Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Der Herr Jesus bringt also nicht nur Licht in die Welt, indem er predigt und das Herz Gottes, des Vaters offenbart, sondern in seiner Gnade und Barmherzigkeit wirkt er Wunder, um blinde Augen sehend zu machen und ihnen zu helfen, auch die geistlichen Wahrheiten vom Licht der Welt zu erkennen. Und er hatte in Johannes 8, Vers 12 gesagt, und da knüpft die Geschichte eigentlich an, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, diese etwas längere Geschichte verfolgt mehrere Ziele. Sie zeigt uns zum einen die Macht und die Göttlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und trägt damit auch Rechnung der Zielsetzung des Evangeliums aus Johannes 20, Vers 31, dass wir ihn erkennen und an ihn glauben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, dass dieser Abschnitt den Unglauben in seinen verschiedenen Spielarten, in seinen Ausprägungen, mit seinen Merkmalen entlarvt. Es ist ein Unglaube, der unglaublich willensstark ist, hartnäckig und starrköpfig. Und der dritte Aspekt ist, diese Geschichte von der Heilung, von der natürlichen, also die Sehkraft, die der Mensch bekommt, zeigt uns, wie Gott gnädig eingreift und handelt und einen Menschen geistlich sehend macht. Das ist eine Illustration dessen, was in der geistlichen Sphäre passiert. Und jetzt ist die Herausforderung, diese Stränge, die ja so verwoben sind in dieser Geschichte, auseinander zu pflücken. Ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es für euch sichtbar wird. Im 8. Kapitel haben die Juden, die religiösen Führer, die Worte des Herrn Jesus verworfen. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er einen Dämon hat und sind bereit, ihn zu steinigen. Im 9. Kapitel sehen wir das Werk des Herrn, wie er diese blinden Augen öffnet, damit sie die Herrlichkeit des Vaters erkennen. Es ist das 6. Zeichen im Johannesevangelium. Zum ersten Aspekt, dieses Evangelium zeigt uns, dass Jesus Christus der Messias ist, der Gesalbte, den Gott uns schickt. Und er gibt dieses Zeichen. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Was den Unglauben angeht, so lesen wir schon ganz am Anfang in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es wird sogar berichtet von seinen eigenen Geschwistern in Johannes 7, Vers 5, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also nicht nur sein Volk, seine eigenen Brüder, seine leiblichen Brüder glaubten ihm nicht. Und das ist so eines der zentralen Themen im Johannesevangelium. Das zentrale Thema eigentlich, Glaube und Unglaube. Und zum dritten Aspekt, wir sehen, wie ein Mensch zum Glauben durchbricht. Diese Geschichte von der Wunderheilung ist ja an sich schnell erzählt. Da ist ein Mann, der von Geburt an blind ist, er sitzt vermutlich am Eingang des Tempels, die Geschichte spielt definitiv in Jerusalem und er bettelt, um ein wenig Geld für seinen Lebensunterhalt zu bekommen. Ein damals ziemlich alltägliches Bild. Wir kennen Bettler auch heute, die in den Straßen sitzen und versuchen, über die Runden zu kommen. Und die Bettler saßen gerne am Eingang des Tempels oder in der Nähe, denn auch damals schon wussten die Leute, dass Menschen, die in den Tempel gehen, eher geneigt sind zu spenden, als wenn sie aufs Amt gehen. Jesus tut hier etwas total Seltsames. Er spuckt auf die Erde, mischt einen Brei daraus und streicht ihn auf die Augen des Blinden. Er befiehlt ihm dann, sich zu waschen im Teich Siloa. Und dieser Mann, der tut es. Er tut's einfach. Er geht hin und kommt, geht blind hin und kommt sehend wieder. Eine schöne Geschichte, kann man gut den kleinen Kindern erzählen. Aber diese Geschichte hat, wie ich schon gesagt habe, mehrere Handlungsstränge und verschiedene Bedeutungsebenen. Wir lesen, dass Jesus vorbeigeht und einen Menschen sieht, der von Geburt an blind ist. Und diese angeborene Blindheit zeigt die Aussichtslosigkeit seiner Situation. Er ist angewiesen auf fremde Hilfe. Und aus geistlicher Sicht ist das der Zustand eines jeden Menschen vor Gott. Der Herr geht den Weg, um diesen Blinden geistlich sehend zu machen. Und Jesus tut nur die Werke, die ihm der Vater aufgetragen hat. Wir sehen hier, wie die Initiative von Jesus ausgeht. Der Blinde sieht den Herrn nicht, aber der Herr Jesus sieht ihn. Das ist etwas Wunderbares. Der Blinde, er ruft gar nicht um Hilfe. Er bettelt nur um Geld. Aber der Herr handelt hier aus seiner Gnade heraus. Und der Herr sieht hier einen Menschen, der gerettet werden soll, der sehend werden soll, geistlich und physisch. In Römer 10, Vers 20 lesen wir, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten, ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Dieser Mann hatte keine großen Erwartungen, das war sein Alltag, sitzen und betteln. Und dann kommt einer, der sein Leben total verändert. Er hat nicht gesucht und wurde doch fündig. Die Jünger hingegen haben einen ganz anderen Blick. Sie beschäftigt die Frage nach dem Grund, nach der Ursache für diese Krankheit. Jesus hat einen ganz anderen Fokus. Denn Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Werke zu wirken, die er möchte. Diese müssen vollbracht werden, solange es Tag ist. Also solange Jesus auf der Erde ist. Denn später, wenn er verworfen wird, wird die Nacht kommen. Dann werden diese Werke in dieser Vollmacht, in dieser Autorität nicht mehr da sein. Es werden zwar noch große Werke des Glaubens folgen, aber nicht mehr in diesem Umfang, nicht in dieser Vollkommenheit, wie Jesus sie getan hat. Solange er also auf der Erde ist, ist er das Licht der Welt. Das hat er auch in Johannes 8, Vers 12 gesagt, wie wir schon gelesen haben. Wir sind auch Lichter auf dieser Erde. Aber wir sind nicht die Sonne. Und unser Scheinen ist ein Schein in der Nacht und nicht im Hellen. Jesus war selbst das Licht. Nachdem er erneut klargemacht hat in Kapitel 9, Vers 5, dass er das Licht der Welt ist, macht er sich an die Arbeit. Er will diesen Blinden heilen und geht dabei so seltsam vor, mischt eben diesen Speichel mit Erde und schmiert dann dem Blinden diese Masse in die Augen. Über diese Vorgehensweise haben sich Theologen sehr viele Gedanken gemacht, was das eigentlich soll. Entscheidend ist aber hier eines. Dieser Brei hat keine magischen Kräfte. Es geht nicht um den Brei. Entscheidend ist die Reaktion des Blinden auf das, was Jesus tut. Und der Gehorsam. Denn der Herr schickt diesen Mann mit dieser Masse auf den Augen, die ihn sozusagen noch blinder macht, zum Teich Siloa. Und hier wird auch ganz klar gesagt, dass dieser Teich der Gesandte bedeutet. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Jesus ist der Gesandte, der ihn sendet. Und er geht zu diesem Teich und wird gesund. Diese Erwähnung hat eben doch eine Bedeutung. Der glaubt, der gehorsam ist und volles Vertrauen schenkt. Er stolpert oder geht sehr langsam zu diesem Teich. Irgendwie hat er es dahin geschafft und kann danach ganz anders. Er gehorcht dieser Stimme. Und hier wird schon ein bisschen das geheimnisvolle Wirken Gottes sichtbar. Denn er hatte ja nur die Stimme gehört, die zu ihm gesprochen hat. Und irgendwas hat ihn bewegt, dieser Stimme Folge zu leisten. Er vertraut darauf, dass dieser Mann ihn heilen kann. Und fast zeitgleich, aber nicht ganz, werden ihm auch die geistlichen Augen geöffnet. Das innere Licht, die Erkenntnis über Gott, über Jesus, nimmt in ihm schnell zu. Das können wir anhand von mehreren Aussagen, die dann kommen, nachvollziehen. Als erstes sehen wir, dass hier eine Gruppe hervorsticht, die Nachbarn sind. Die ersten, die erkennen, dass da was passiert ist, und zwar was Grandioses, sind die Nachbarn, die Nächsten. Sie kannten ihn am besten, weil sie ihn Tag aus, Tag ein gesehen haben. Sie erkennen ihn wieder und sind einfach nur baff. Vor der Heilung war dieser Bettler einer, der hilflos war, der matte, blinde Augen hatte. Und er war abhängig von der Gunst seiner Mitmenschen. Jetzt läuft er völlig gesund, selbstständig durch die Geschichte. Diese blinden Augen sind ausdruckslos und tot gewesen. Und jetzt nicht mehr. Und das ist einfach enorm. Sie können es kaum glauben, dass dieser Mann, der dort jahrelang gebettelt hat, auf einmal sehen kann. Da heißt es in Vers 8, ist das nicht der, der da saß und bettelte? Es ist so unglaublich, was sie sehen, dass sie selbst ihren Augen kaum glauben können. Einige waren so irritiert, dass sie dachten, dass das vielleicht ein Doppelgänger dieses Mannes, dieses Bettlers ist. Nein, er sieht ihm ähnlich. Ich kenne das von mir. Wenn ich eine Person in einem Kontext sehe, den ich nicht erwarte, dann denke ich manchmal, dass es nicht die Person ist, die ich vermute. Ich habe das schon ganz oft erlebt. Das ist total peinlich. Aber ich erkenne dann Leute nicht mehr wieder. Wenn ich sie an einem Ort nicht erwarte, dann denke ich, dass es eine andere Person ist. Und ich muss manchmal mehrfach hingucken und in der Zeit ist schon viel passiert. Und das ist total seltsam, aber ich glaube, sowas Ähnliches erleben diese Beobachter hier, die diesen Bettler so vom Vorbeigehen kannten. Weil die einen sagen, das ist er, 100%, todsicher. Und die anderen, nee, der sieht ihm nur ähnlich. Also da sehen wir auch Leute, die ihn so ein bisschen kannten und dann irgendwie nicht glauben können, dass der wieder sehen kann. Aber dieser Ex-Blinde sagt ja ganz deutlich, ich bin's. Er gibt nochmal persönlich ein Zeugnis. Es gibt keinen Grund also, an der Identität dieses Mannes zu zweifeln. Die Nachbarn wollen natürlich wissen, wie ist er sehend geworden? Und er gibt ihnen eine sehr nüchterne, präzise Antwort. Er sagt in Vers 11, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei, bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Als er aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Kurz und knapp, sehr kurz. Also er gehorcht einfach dem Befehl dieses Mannes und wird sehend. An dieser Stelle weiß der Geheilte selbst nicht viel über seinen Wundertäter. Er sagt nur, ein Mensch, der Jesus heißt. Auf diese Frage auch, die dann später folgt, wo ist dieser Jesus, sagt er, weiß ich nicht. Also so ein Mann, der ist einfach straight, der sagt, was er weiß, was er nicht weiß. Und da wird auch nicht viel vermutet, sondern er hält sich an die Fakten. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass der so klar und nüchtern und präzise ist. Er bleibt einfach bei der Wahrheit und er sagt, was er weiß und wovon er überzeugt ist. Und diese Heilung ist so sensationell und so unerklärlich für die Menschen, dass diese Augenzeugen unbedingt eine Antwort haben wollen. Und da sind Theologen eine gute Anlaufstelle. Die haben immer eine Antwort. Nicht immer eine gute, aber sie haben eine. Und sie laufen zu diesen Pharisäern. Sie laufen zu ihnen, weil sie eine Erklärung haben wollen für das, was hier passiert ist. Sie können es nicht verstehen. Johannes bereitet uns auf die Reaktion der Jünger vor, indem er uns Leser darauf hinweist, dass der Tag der Heilung wieder einmal ein Sabbat war. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Und Bibelleser wissen, das gibt Stress. Am Sabbat keine gute Idee. Das ist nicht eine gute Idee aus Sicht der Pharisäer. Und die Pharisäer fragen ihn auch. Es steht auch, die fragten ihn wieder, wie er sehend geworden war. Und er sagt es ihnen noch kürzer. Einen Brei hat auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder, der, aus dem kriegt man kaum ein Wort raus. Der ist Ingenieur und der macht nicht viele Worte. Der erinnert mich so sehr an ihn. Immer ganz kurz und knapp. Und er ist so nüchtern. Ich mich frage, wieso? Also er müsste eigentlich total überwältigt sein. Oder vielleicht hat es ihm die Sprache verschlagen, dass er nicht mehr rausbekommt. Aber wir sehen hier die Reaktion. Ganz klar. Sofort, Vers 16, da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Sofort ein Urteil gefällt. Ich habe ja gesagt, Theologen haben immer eine Antwort. Dieses Mal war es keine gute. Die Pharisäer hören diesem Mann ja eigentlich nicht wirklich zu. Sie urteilen sofort und rücksichtslos mit der vollen Breitseite, dieser Mann ist nicht von Gott. Begründung, er hält nicht den Sabbat. Das ist sehr typisch für einen gesetzlichen Menschen, der andere nur anhand von irgendwelchen Regeln beurteilt. Es macht das Leben so herrlich einfach, da braucht man nicht viel nachzudenken. Es entsteht aber eine Spaltung in dieser Gruppe der Pharisäer. Das ist auch sehr interessant. Die einen lehnen Jesus sofort ab, wie wir gerade gesehen haben, weil er angeblich den Sabbat nicht hält. Die anderen halten aber dagegen, mit der Begründung, dass ein Gottloser solche Wunder nicht tun kann. Vers 16. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und diese Aussage oder dieses Phänomen der Spaltung, wie es damals war, ist heute genauso. An Jesus scheiden sich die Geister. Beachtet einmal, dass diese Fraktion offenbar schon von mehreren Zeichen von Jesus gehört hat. Denn es heißt hier, solche Zeichen. Das heißt, sie haben vermutlich davon schon gehört, dass es im Vorfeld andere Wunder von Jesus gab. Was ist aber die Erwiderung, die Reaktion des Geheilten auf diesen Tumult in der Pharisäerschaft? Diese Situation gibt nochmal ihm Zeugnis, die Möglichkeit zum Zeugnis. Die Pharisäer fragen ihn jetzt, was ist denn deine Meinung dazu? Wer ist Jesus? Schließlich wurde er ja geheilt, seine Augen sind gesund geworden. Er kann ja sagen, ob er wirklich gut sieht oder nicht. Und doch ist das vielleicht auch eine List, um ihm eine Aussage zu entlocken, an der sie wieder anknüpfen können und ihn irgendwie fertig machen können. Und er sagt hier etwas Neues. Er sagt nicht mehr ein Mensch namens Jesus, sondern wir sehen jetzt hier diese schrittweise Erkenntnis, die hier passiert. Er sagt, er ist ein Prophet. Im Vers vorher hat einige der Pharisäer gesagt, dass er nicht von Gott ist. Und der Mann hier sagt genau das Gegenteil. Er sagt, er ist ein Prophet, er ist ein Diener Gottes, er ist von Gott bevollmächtigt. Wir sehen, dass hier diesem Mann die geistlichen Augen langsam aufgehen und er auch schon Zeugnis ablegt. Jesus wird in seinen Augen immer größer. Er nimmt immer mehr Gestalt an. Die Konturen werden immer schärfer. Er wird wie so ein Fernglas, das man einstellt und immer deutlicher wird, was da gerade vor Augen ist. Der Geheilte sagt, dass Jesus die Gedanken Gottes kennt und in seinem Namen handelt. Das ist schon eine gewisse Teilerkenntnis über Jesus und seine Person. Und diese Erkenntnis wird weiter wachsen, interessanterweise durch die Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Nun aber glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des sehend gewordenen gerufen hatten. Die Pharisäer sind nicht zufrieden damit. Ihnen gefällt die Antwort des Geheilten nicht. Sie befragen jetzt die Eltern. Wir sehen hier, wie die Juden nach einem eleganten Ausweg suchen, denn sie können das Wunder, für das es so viele Zeugen gibt, eigentlich nicht leugnen. Sie versuchen nach einem Ausweg, einer einfachen Lösung, um das Ganze zu entkräften, was Jesus getan hat. Nach dem Gesetz Moses, das sie ja unaufhörlich jeden Tag studierten, reichte das Zeugnis von zwei Menschen, dass es glaubwürdig war. Hier hatten sie das Zeugnis des Geheilten gehört und das Zeugnis der Nachbarn. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt verlangen sie aber ein dreifaches Zeugnis. Das hat das Gesetz nicht gefordert. Wir sehen hier überdeutlich, dass es den Pharisäern nicht darum geht, dass sie nicht glauben, weil es keine Indizien, keine Beweise oder Zeugen gibt, sondern weil es ihnen an Bereitschaft mangelt, dieses Wunder von Gott anzunehmen. Diese Wunderheilung ist so wunderbar, dass sie nach einer logischen Erklärung suchen. Vielleicht ist das ja alles gar nicht wahr, vielleicht sind es gar nicht seine Eltern, vielleicht haben die gelogen, er hat gelogen oder sonst was. Sie hoffen, dass es am Ende ein Schwindel war. Sie glauben gar nicht, dass er jemals blind war. Sie fragen, ist das euer Sohn? Und die Eltern haben eine Heidenangst vor diesen Juden, denn sie haben eine hohe Autorität. Sie haben viel Macht. Sie bezeugen, dass der Geheilte ihr Sohn ist, dass er blind geboren war und bestätigen alle Angaben und Aussagen des Geheilten und der anderen Zeugen. Natürlich wissen die Eltern, wie ihr Sohn gesund geworden ist. Er hat es ihnen bestimmt erzählt, was passiert ist. Aber sie haben Angst vor den Konsequenzen, die von den Pharisäern angedroht worden waren. Vers 22, das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum schieben sie die Verantwortung auf den Sohn. Finde ich auch nicht so elegant, aber irgendwo auch schlau. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Sie haben Menschenfurcht. Sie wollen nicht aus der Synagoge, aus der jüdischen Gesellschaft, Gemeinschaft ausgestoßen werden. Dabei sein ist alles, sagt man ja. Sie ahnen überdeutlich, dass dieser Mann, der ihren Sohn gesund gemacht hat, mehr als nur ein Mensch ist. Aber sie flüchten sich lieber in Ausreden und sagen, dass der Sohn selbst Auskunft geben soll. Also sie spielen den Ball wieder den Juden, die den Geheilten befragen, zu. Die Pharisäer befragen diesen Mann wieder. Je offensichtlicher das Wunder ist, desto aggressiver treten sie auf. Und jetzt tun sie etwas richtig Gemeines. Vers 24, da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprechen zu ihm. Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Sie versuchen ihn also hier einzuschüchtern. Und das klingt so fromm, was sie von sich geben. Gib Gott die Ehre! Aber sie verlangen von ihm etwas Unmögliches. Sie verlangen von ihm, dass er zugibt, dass Jesus ein Sünder ist, weil er gegen ihre Tradition verstoßen hat. Und irgendwie hat es mich bekümmert, als ich das gelesen habe. Weil sie sich selbst den Weg zur Wahrheit verschlossen haben. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Es ist so tragisch, was hier passiert. Denn es geht ihnen hier gar nicht um die Ehre Gottes, höchstens um ihre eigene, angetrieben vom Hass oder auch der Missgunst gegenüber Jesus. Sie wollen diese Heilung von der Person Jesu entkoppeln, aber es geht ja nicht. Jesus hat diese Heilung bewirkt. Diese kann ja nicht widerlegt werden. Und das Problem, das die Juden haben, ist, die einzige logische und auch theologische Erklärung für dieses messianische Wunder ist, wenn man nachdenkt, ist, dass Jesus Gott ist. Und das wollen sie nicht akzeptieren. Und deswegen setzen sie ihn unter Druck und sagen, wir wissen. Das ist auch etwas Typisches, was den Unglauben ausmacht. Er versteckt sich hinter irgendwelchen wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen, faktenähnlichen Aussagen. Auch eigentlich sieht man hier einen Starrsinn und eine Willkür. Es ist nämlich unmöglich, den Vater zu ehren, ohne den Sohn zu ehren. Gib Gott die Ehre. Wie soll das denn gehen? In Johannes 5, Vers 23 heißt es, wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wieder kann man beobachten, dass der Geheilte an geistlicher Sehkraft dazugewinnt, immer mehr zur Wahrheit durchbricht. Je mehr die Schriftgelehrten an einer Erklärung des Wunders basteln, desto klarer wird dem Geheilten, wer Jesus ist. Und das ist die feine Ironie dieser Geschichte. Er ist mutig, dieser Mann. Er lässt sich nicht einschüchtern von den religiösen Anführern. Er weiß noch gar nicht viel über Jesus, aber dass er ein Sünder ist, kann er sich auch nicht vorstellen. Er drückt sich sehr vorsichtig aus, aber auch sehr geschickt eigentlich. Und er gibt nochmal Zeugnis über diese einfache Tatsache, dass er blind war und jetzt sieht. Fakt. Ob er ein Sünder ist, kann ich noch nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen ist, dass ich vorher blind war und jetzt sehen kann. Das sagt er in Vers 25. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Und sie bohren weiter nach. Sie versuchen, irgendwas zu finden gegen Jesus. Und indem sie ihn weiter bedrängen, diesen Mann, geben sie ihm nochmal Zeugnis, Möglichkeit zum Zeugnis. Jetzt wird er langsam ungeduldig, ne? Das nervt langsam. Das merkt man an ihm. Sie fragen, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er die Augen geöffnet? Und er sagt ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht drauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Und der nächste Satz ist einfach super. Wollt ihr auch seine Jünger werden? Einfach super. Anders als die Eltern hat der Mann keine Angst vor den Pharisäern. Er antwortet souverän, unbefangen und weist diese Gelehrten, diese Studierten zurecht. Und diese Ironie ist einfach unverkennbar. Wollt ihr auch seine Jünger werden? Natürlich weiß er, dass sie es nicht werden wollen. Aber ihr penetrantes Fragen, wiederholte Fragen, verleitet ihn zu dieser ironischen Aussage. Wir sehen hier, liebe Geschwister, dass diese eine Begegnung mit dem Lebendigen, mit Jesus Christus, sein Leben total verändert hat. Diese Menschenfurcht, die seine Eltern haben, die hat er nicht. Er hat so eine Überzeugung in seinem Herzen, auch wenn er noch nicht alles versteht, dass er bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Da ist etwas, was entsteht, was wächst, was vom Heiligen Geist gezeugt wird. Er hat eine unglaubliche Veränderung erlebt. Und was ist die Reaktion der Pharisäer? Sie beschimpfen ihn und sagen, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Und hier zeigt sich noch einmal dieses Wesen der Pharisäer. Oder sagen wir mal, aller Ungläubigen, Nichtglaubenden. Sie finden die Worte des Geheilten unverschämt und sie beleidigen ihn. Dieser Analphabet, der nie lesen konnte, soll sie belehren? Dabei hatte er eigentlich nur eine Sache gesagt. Ich war blind, bin jetzt sehend. Aber es trifft sie. Und das Zeugnis hatten sie verstanden, wenn auch verworfen. Sie sagen, dass sie Moses Jünger sind und erkennen nicht, dass Mose über Christus, von Christus Zeugnis gegeben hat. Und diese Unwissenheit ist nicht entschuldbar. Das Problem ist, liebe Zuhörer, dass sie den Thron, auf dem sie sitzen, nicht räumen wollen. Es ist für sie undenkbar, unvorstellbar, sich vor diesem Jesus Christus zu beugen. Und Jesus hatte ihnen gesagt, dass sie auf eigene Ehre aus sind. Sie stehen sich selbst im Weg, denn sie lieben die Ehre, die sie von Menschen bekommen. Alles, was sie stört, es stört sie, was Jesus tut, dass er offenlegt, was in ihrem Herzen ist, was ihre wirklichen Motive und Antriebe im Leben sind. Das sehen sie als Bedrohung. Deswegen ist Jesus für sie, für ihre Stellung in der Gesellschaft, eine Gefahr. Das stachelt sie an gegen Jesus. Und diese Unwissenheit der Anführer erstaunt diesen ehemals blinden Mann. Wieso wissen sie nicht, wo er herkommt? Ist doch klar. Sie sind doch Zeugen seiner Heilung. Es gibt genug Zeugen auch dafür. Sie müssen doch verstehen, dass das nicht ein Mensch, der vom Teufel ist, das sowas tun kann. Und er legt jetzt hier in den nächsten Versen ein großartiges Zeugnis ab. Es ist eigentlich eine Mini-Predigt. Aber eine super Mini-Predigt, denn sie ist logisch und theologisch stichfest. Da antwortet der Mensch und spricht zu ihnen. Das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Ganz einfach. Er spricht hier von wir wissen, also alle Juden wissen es. Sie alle wissen, und die Pharisäer eingeschlossen, dass Gott auf Sünder nicht hört. Die Logik dahinter ist bestechend einfach. Einen Baum erkennt man an der Frucht. Wenn die Frucht gut ist, ist der Baum gut. Wer von Gott gehört wird, muss gottesfürchtig sein und kann kein Sünder sein. Psalm 66, Vers 18. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Psalm 34, Vers 16. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Sprüche 15, Vers 29. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Und es gibt viele andere Stellen, die das belegen. Gott hört die Gottesfürchtigen, die mit Gott leben. Und der Herr Jesus ist der Heilige, der den Willen Gottes tut. Und darum wurde er erhört und konnte dieses Wunder tun. Und er sagt, so ein Wunder ist in Israel noch nie geschehen. Das ist unerhört und unbekannt. Und so etwas kann nur von jemandem kommen, der von Gott gesandt ist. Übrigens, wir sehen hier auch, dass diesem Mann nicht nur die Augen geöffnet werden, sondern auch der Mund. Was für ein Zeugnis. Was für eine Kraft. Er redet, dieser ungebildete Analphabet, in einer Macht, dass die Pharisäer nicht widerstehen können. Es ist nicht seine eigene Kraft. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Aus diesem unbeachteten Blinden wird ein Lehrer, zumindest für kurze Zeit. Und er schämt sich auch nicht für sein Zeugnis. Und diese einfachen Argumente sind so fest und sauber, dass sie nichts widersetzen können. Sie erwidern seine Argumente mit Beleidigungen gegen seine Person. Für sie bleibt er ein Sünder und Unwissender. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren, und stießen ihn hinaus. Das geht so in die Richtung von, du Bastard, was willst du uns beibringen? Dafür hatten die Juden einen speziellen Ausdruck, und jemand, der unehelich oder in Sünden gezeugt wurde, durfte auch nur eine ähnliche Person heiraten. Waren also auch gesellschaftlich geächtet. Und sie sagen ihm, du, was willst du schon sagen? Du bist blind geboren, nicht wir. Wir sehen hier diesen Stolz der menschlichen Natur. Jetzt, wo keine Argumente mehr da sind, beleidigen sie ihn. Es ist eine moralische Bankrotterklärung. Die Engländer haben so ein Sprichwort, das lautet Slander is the last resort of a defeated foe. Übersetzt, Verleumdung ist die letzte Zuflucht eines besiegten Feindes. Also wenn keine Argumente mehr da sind, dann kommt das Argumentum ad hominem, wie wir schon gehört haben, die Beleidigung gegen die Person. Sie hatten zwar recht, dass der Geheilte in Sünden geboren war, aber das waren sie auch. Und David sagt im Psalm 51, Vers 17 auch, dass er auch sündig ist. Sind sie besser als David? Das sind ja auch Schriften des Alten Testamentes. Und es ist tragisch, was den Unglauben ausmacht und was für schwere Folgen er hat. Dieser lange Abschnitt zeigt uns, was Unglaube ist und was er mit sich bringt. Der Unglaube setzt falsche Maßstäbe. Denn die Juden hinterfragen nicht ihre eigene Auslegung des Gesetzes. Sie argumentieren mit ihrer Auslegung des Gesetzes. Der Unglaube verlangt immer mehr Beweise und ist doch nie zufrieden. Er ist unersättlich. Tu ein Wunder, dann glauben wir. Haben sie zu wenig Wunder bekommen? Der Unglaube verlangt immer mehr Beweise. Man spürt es hier, dass das ihnen nicht reicht. Man sieht es. Der Unglaube untersucht die Dinge auf einer subjektiven Grundlage, also einer sehr persönlichen. Und sie sind nicht neutral, sie sind nicht objektiv, sondern ihr Hass und ihr Widerstand gegen Jesus treibt sie an. Der Unglaube lehnt die Fakten ab. Denn der Mensch, er war blind und war sehend. Dafür gab es genügend, ausreichend Zeugen. Und der Unglaube ist ichbezogen. Gib Gott die Ehre, sagen sie. Aber eigentlich geht es ihnen darum nicht. Sie wollen sich selbst ehren. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das trifft auf jeden Menschen zu, der Gott nicht die Ehre gibt. Und das heißt hier, sie haben Gott erkannt. Er ist erkennbar. Und trotzdem verschließen sie sich, haben sie ihn nicht geehrt und sind in ihren Wahn verfallen. Und ihr Herz wird immer weiter verfinstert. Wir sehen, dass die Pharisäer sich von logischen Argumenten nicht überführen lassen. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Und eine Sache brechen sie auch weiter, auch aus dem Gesetz Moses, denn sie schmähen ihren Nächsten. Und das war nach dem Gesetz nicht erlaubt. Sie waren sogar verpflichtet, solche Fälle gewissenhaft und unvoreingenommen zu prüfen. Aber sie brechen das Gesetz. Und sie werfen diesen Mann aus ihrer Gesellschaft. Sie stoßen ihn aus. Er wird ein Paria, ein Ausgestoßener um der Wahrheit willen. Er kann nirgendwo mehr hin. Er gehört zu niemandem mehr. Doch wo landet dieser Mann? Außerhalb des religiösen Judentums wartet der Herr Jesus. Durch diese Verstoßung treiben sie ihn noch mehr in die wartenden Arme des Herrn Jesus. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Johannes 6, Vers 37. Und Jesus erfüllt das, was er verheißen hat. Wie geht es mit diesem Mann weiter? Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten, und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Nachdem dieser Geheilte einen langen Prozess durchgemacht hat, nachdem die Pharisäer ihn ausgeschlossen hatten, erscheint ihm Jesus wieder. Auch nicht von ungefähr. Er hört, was sie mit ihm gemacht haben. Er weiß, dass er Zeugnis gegeben hat. Und er nimmt ihn an. Er kümmert sich um ihn. Und der Herr Jesus hat diese Situation bewusst so zugelassen. Sein Glaube wird auf die Probe gestellt. In der Auseinandersetzung mit den Pharisäern, und sein Glaube wird deutlich. Er reift aus und wird sichtbar. Dieser letzte Schleier wird jetzt gelüftet und er muss jetzt noch diese letzte Erkenntnis bekommen. Das Kapitel 10, wenn wir vorne schauen, behandelt das Thema Jesus als der gute Hirte. Und wir sehen, wie der Herr Jesus hier beispielhaft schon sich um diesen Mann, der ausgestoßen wurde, kümmert. Diese Szene ist ziemlich bewegend, denn der Herr offenbart sich ihm hier endgültig in aller Klarheit. Und er offenbart sich ihm als der, der vor ihm steht, als das Wort. Jesus spricht hier nicht über sich als vom Sohn des Menschen, wie er es gerne getan hat und oft getan hat, sondern er sagt hier in einer seltenen Klarheit: Glaubst du an den Sohn Gottes? Dieser Mann wird besonders angesprochen. Und natürlich ist auch diese Frage in Vers 35 ein Aufruf zur Nachfolge. Jetzt, liebe Geschwister, ist es soweit. Wenn man die Wiedergeburt, den Prozess mit einer natürlichen Geburt vergleicht, dann ist das vielleicht so der Durchbruch, wo das Kind sichtbar wird. Und hier ist dieser Moment, wo dieser Mann zur Erkenntnis kommt. Geleitet vom Geist Gottes ist er in der Erkenntnis über Jesus gewachsen. Bis er erkannt hat, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nicht nur irgendein Mann, nicht nur ein Prophet, nicht nur von Gott gesandt, sondern der Sohn Gottes höchstpersönlich. Und was sehen wir? Er fällt anbetend vor ihm nieder. Es ist ihm egal, was die anderen denken, meinen, sagen. Der Mann bezeugt seinen Glauben an den Herrn Jesus mit einem sehr einfachen Ausspruch. Ich glaube, Herr. Im Griechischen sind das nur zwei Worte. Es ist das kürzeste Glaubensbekenntnis im Neuen Testament. Kürzer geht nicht. Ich glaube. Es kommt zur vollen Übergabe an Jesus, was sich in dieser Anbetungsgeste äußert. Und diese Anbetung gehört nur Christus, Gott. Er erkennt ihn also als Sohn Gottes an durch diese Unterwerfung. Wir sehen hier also den letzten Schritt in Gottes gnädigem Handeln, dass er ihn zur vollen Erkenntnis bringt. Es ist nicht nur die Dankbarkeit über die Heilung, sondern die Annahme und das Erkennen, Anerkennen, dass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. In 1. Petrus 2, Vers 4 lesen wir, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und dieser Mann, der hat das hier erlebt, dass er zu diesem lebendigen Stein gekommen ist. Er ist zur Wahrheit durchgedrungen. Er war geistlich blind, er war physisch blind und erlebt hier diese Veränderung durch Gottes Geist. Er wird geistlich sehend. Er wird physisch sehend. Wir haben gesehen, welche Folgen es für den Geheilten hatte, dass er Jesus angenommen hat. Wir sehen aber auch die schwerwiegenden Folgen für die Pharisäer, dass sie Jesus, das Licht der Welt, verwarfen. Sie hatten sich dem Licht verschlossen und verhärteten ihr Herz. Sie lehnten ihn nicht nur ab, sondern sie bekämpften ihn ganz offen. Und dieser Mann, der gesund geworden ist, bekennt Jesus Christus mutig. Je mehr er ihn bekennt, desto mehr erkennt er ihn auch. Ist auch interessant. Er bekennt und dadurch gewinnt er an Erkenntnis. Am Anfang war Jesus ein Wundertäter. Irgendein Mann, Vers 11. Dann bezeichnet er ihn als Prophet, Vers 17. Danach sagt er, dass er von Gott ist, Vers 33, bis er dann erkennt, dass er der Sohn Gottes ist, Vers 35 und folgende. Und je mehr er das erkennt, desto mehr lehnt ihn diese Gesellschaft, die religiöse Gesellschaft, ihn ab. Während der Blindgewordene immer mehr sehend wird, tauchen die anderen immer mehr in Finsternis ein. So erfüllt sich das, was Simeon über Jesus gesagt hatte. In Lukas 2,34, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen werden sehend, die anderen noch mehr blind. Hier in diesem Zeichen der Blindenheilung sehen wir also die Entstehung des Glaubens nach ihrem Wesen. Jeder Mensch ist blind für die Wahrheit. Er ist nicht nur blind, er ist tot in seinen Sünden. An jedem Menschen muss diese Blindenheilung geschehen, damit er zum wahren Glauben kommt. Durch das Eingreifen Gottes. Dann aber, wenn er sehend geworden ist, kann er sagen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn du das erlebt hast, dann siehst du Gnade und Wahrheit und Herrlichkeit vom Vater in der Person des Herrn Jesus. Amen.